Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu Starke Frauen, unserem Podcast Herzensprojekt seit über 4,5 Jahren. Wir stellen euch jede Woche eine inspirierende Frau vor, die hoffentlich nicht nur uns beeindruckt und Mut macht, sondern euch natürlich auch. Wir, das sind an meiner Seite die wunderbare, großartige, großherzige Katrin Jakob.
Ich verneige mich vor dir, ihr seht es jetzt nicht, aber das tue ich wirklich. Und neben mir, beziehungsweise mir gegenüber natürlich die einzigartige, fröhliche, wundervollste und beste Kim Seidler. Hallo liebe Kim.
Hallo du Liebe.
Ja, 4,5 Jahre, es ist echt der Wahnsinn. Und jede Woche eine Frau von damals bis heute, und auch heute haben wir mal wieder eine zu Gast. Eine Frau, die sich seit Jahren dafür einsetzt, die Zivilcourage in diesem Land zu stärken. Und die Reaktion auf die Enthüllung des Recherchenetzwerks Korrektiv hat ja nun auch Menschen zu Hunderttausenden und das seit Wochen auf die Straße gebracht gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze. Es gibt Hoffnung für die Zivilcourage, kann man sagen. Inwiefern sie noch mehr sein kann, als demonstrieren zu gehen, das besprechen wir heute mit der Geschäftsführerin und gleichzeitig Vorstandsmitglied von Gesicht zeigen. Herzlich willkommen bei Starke Frauen, liebe Sophia Oppermann.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Liebe Sophia, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Wie viele andere Menschen sorgen auch wir uns um die Demokratie in unserem Land und wir fragen uns, wie wir mehr Gesicht zeigen können. Aber bevor wir dazu mit dir ins Gespräch gehen, würden wir dich gerne ein bisschen näher kennenlernen. Und bei unseren Gästinnen starten wir da auch immer gerne in der Kindheit, wie du bestimmt auch schon weißt. Also, wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern dir vorgelebt in Sachen Rollenverteilung?
Spannender Einstieg, finde ich sehr schön. Ich komme aus Westdeutschland. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Gießen groß geworden. Gießen, die Mittelhessen-Metropole, wie sie diese Stadt selber lobt. Und ich würde mal sagen, ich bin in, ehrlich gesagt, so einem ganz klassischen 70er-Jahre-Haushalt groß geworden. Wir sind drei Geschwister gewesen. Ich bin die Jüngste, das Küken. Und meine Eltern waren beide arbeiten und sind beide also berufstätig gewesen, haben ihr eigenes Leben gehabt und haben uns drei Kinder so sehr liebevoll, aber auch sehr frei sozusagen mitwachsen lassen. Und wir sind in einem kleinen Dorf mit einem Haus und mit vielen Tieren. Also es war immer wahnsinnig viel los. Nie so wahnsinnig sauber und nie sehr ordentlich, sondern eher so ein bisschen chaotisch, aber sehr frei. Mhm. Wirklich sehr frei, sehr großzügig. Wir waren immer draußen auf der Straße. Ich bin schon in den Kindergarten, konnte ich alleine gehen. Ich musste nie irgendwo hingebracht werden. Das sind so Erinnerungen. Bin jetzt mit meinen Kindern hier in Berlin gewesen. Das denke ich mal sehr sehnsüchtig eigentlich dran zurück, weil das eigentlich alles nicht mehr so richtig möglich ist. Und habe das als eine sehr, sehr freie, sehr großzügige und sehr schöne Kindheit in Erinnerung. Die Frage nach den Rollenbildern, was meine Eltern uns so vorgelebt haben, ist insofern interessant, weil ich glaube, dass meine Eltern uns beide quasi entgegengesetzte Rollenbilder vorgelebt haben. Also meine Mutter war immer sehr organisiert und hat zum Beispiel das ganze Geld unter ihren Fittichen gehabt. Und mein Vater war immer der, der das Geld so mit beiden Händen aus dem Fenster geworfen hat und nie irgendwas organisiert hat oder so. Und wenn wir zum Beispiel, also es ist eigentlich ja noch eine Zeit, wo die Väter sehr die Autoritäten in den Familien waren. Und bei uns war das genau umgekehrt. Mein Vater war nie eine strenge Autorität, sage ich mal. Der war mehr so eine Werteautorität. Also der hat uns vorgelebt, wie er dachte, so ist ein gutes Leben, so ist man ein guter Mensch. Und daran haben wir uns vielleicht als Kinder noch nicht unbedingt orientiert, aber später dann. Mhm. Und wenn wir aber als Kinder zum Beispiel was wollten, also wenn ich zu irgendwie, was weiß ich, lange ausgehen wollte, dann bin ich zu meinem Vater, habe gesagt, kann ich ausgehen? Und meinte, ja, klar. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, der Papa hat es erlaubt, ich würde gerne ausgehen. Und sie, du weißt genau, dass das nicht zählt, wenn der Papa was erlaubt hat. Du musst immer mich fragen. Und also alleine diese Rollenverteilung, also wer hat was in der Familie zu sagen, war deutlich anders als in anderen Familien, wo oft der Vater eben noch so der Strenge ist und die Autorität des Familienoberhaupt. Und das war bei uns wirklich gar nicht. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich auch so starren Geschlechterrollen gegenüber total skeptisch immer bin und sage, nee, wieso? Jeder kann doch irgendwie jede Rolle im Grunde genommen gut ausfüllen und einnehmen. Das ist doch nicht vorgegeben.
Ja.
Und da haben mich meine Eltern, glaube ich, ohne das bewusst zu machen, glaube ich, aber sehr stark geprägt.
Mhm. Waren deine Eltern eigentlich politisch? Also hast du das von denen mitbekommen oder woher kommt der Einfluss?
Ja, also da würde ich sagen, es waren nicht beide gleich. Also mein Vater ist immer extrem überzeugter Sozialdemokrat der ersten Stunde gewesen, mit einem wirklich sehr großen, solidarischen Herzen, wirklich für diesen Gedanken der Gleichberechtigung und der, dass man sozusagen, dass eine Gesellschaft sich um die Schwächsten kümmern muss. Das hat er uns wirklich mitgegeben, mit auf den Weg gegeben. Das hat mich auch sehr geprägt. Und wir waren eher so dann in dem Haushalt oder in der ganzen Familie so insgesamt politisch immer interessiert. Also meine Schwester, die älteste bei uns Kindern, die war immer ganz früh schon in dieser Friedensbewegung so in den 70er, 80er Jahren aktiv. Und wir haben immer so Liedermacher gehört und Konstantin Wecker Konzerte besucht, also sowas. Ne? Aber das war jetzt nicht unbedingt, dass ich mit 15 schon irgendwie zu den Jusos gegangen wäre oder so. Also so dieses ganz konkrete politische Engagement, das kam bei mir viel später erst. Aber so dieses Interesse und dass man dran ist und dass man Dinge beobachtet und dass man diskutiert und dass man auch versucht, eine Haltung selber zu entwickeln und einzunehmen und die auch dann nach außen zu tragen. Das war immer sehr, sehr früh bei uns schon, immer schon Diskussionen beim Mittagstisch und so. Ich weiß, meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, können wir nicht einmal ein friedliches Mittagessen haben, ohne dass wir politisch diskutieren müssen und es irgendwie so heiß hergeht. Aber das war halt immer so die Stimmung eigentlich.
Klasse. Und wie warst du so als Kind? Was wolltest du werden?
Also wie gesagt, ich komme ja vom Dorf. Ich wollte, ganz früh wollte ich Bäuerin werden, weil wir halt auch mit so vielen Tieren groß geworden sind. Wir hatten einen Hund, wir hatten eine Katze, wir hatten einen Esel. Also wir hatten wirklich viele Tiere.
Oh, toll.
Ja, ist auch wirklich, also deswegen waren wir natürlich auch immer so ein bisschen die Freaks im Dorf. Weil wir waren natürlich nicht die Bauern oder die Bauersfamilie. Mein Vater ist Archäologe, meine Mutter war die Dorfschullehrerin. Also wir waren schon relativ bekannt, aber eigentlich nicht sozusagen in der dörflichen Ursprungsgemeinschaft drin, sondern eher so im Neubaugebiet, so die dazugewanderten. Aber trotzdem fand ich das als Kind natürlich immer ganz großartig. Ne? Also ich konnte direkt vom Garten aus ins Feld und in die Wälder und da waren überall die Tiere. Deswegen wollte ich ganz früher immer Bäuerin werden. Dann habe ich mal eine Woche bei uns im Dorf auf dem Bauernhof mitgeholfen, dann wollte ich das nicht mehr. Das ist echt richtig viel, also Hochachtung für allen, die das machen. Das ist mega viel Arbeit. Richtig, richtig viel zu tun. Und dachte ich, okay, das ist es vielleicht doch nicht. Dann wollte ich eine Zeit lang, weil wir innerhalb der Familie zwei sehr, sehr gute Freunde meiner Eltern waren, beide Pfarrer. Und meine Eltern waren auch in der Kirchengemeinde so sehr engagiert. Und dann wollte ich eine Zeit lang Pfarrerin werden. Das hat sich aber dann auch irgendwann erledigt, als ich nicht mehr so religiös war und dann aus der Kirche irgendwann ausgetreten bin. Also das war dann irgendwie auch kein Berufsziel mehr. Das waren so eher so die Kindheitsträume. Und dann wusste ich, wie viele andere, glaube ich, einfach sehr lange gar nicht, was ich werden will. Und früher konnte man ja auch noch so herrlich ins Nichts studieren. Ich glaube, das ist, glaube ich, heute alles anders mit der ganzen Bologna-Reform und allem. Also das ist ja viel, viel straighter heutzutage an den Unis. Aber als ich
was hast du denn studiert?
Ich habe diese sehr zielführenden Fächer Germanistik und Geschichte studiert.
Wollte ich eigentlich auch studieren.
Ja, mit denen kannst du wirklich alles und nichts werden. Ich habe es sehr genossen, ich habe wahnsinnig gerne studiert und diese Zeit eher so als eine Zeit genommen, wo man unglaublich viel diskutieren kann, nachdenken kann, lesen kann, wirklich lesen und versuchen zu verstehen. Das hat nicht immer funktioniert, aber immer öfter. Und dann war irgendwann das Studium zu Ende und ich wusste nämlich überhaupt gar nicht, was ich damit jetzt machen soll.
Lehramt kam nicht in Frage?
Ich habe am Anfang tatsächlich auf Lehramt studiert, das dann aber umgewandelt in Magistra. Habe auch damals durchgesetzt, dass es den weiblichen lateinischen Namen Magistra auf der Urkunde gibt. Genau, da war ich Vorreiterin damals schon.
Feminist Move.
Lustigerweise wollte tatsächlich der Fachbereich Geschichte hat sich erst gesträubt mit der Begründung, dass es das ja noch in der Geschichte nicht gab. Wo ich dachte, okay, von der Geschichtsfakultät her gesehen ist das vielleicht eine gute Begründung, aber nicht aus der juristischen oder schon gar nicht aus der in die Zukunft blickenden Argumentation heraus, war schon sehr lustig.
Mega, sehr gut. Ja.
Ich erkenne übrigens sehr viele Parallelen zwischen unseren Leben. Ich komme aus Nordhessen, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Meine Mutter war auch sehr organisiert und ist sie immer noch und Geld und alles. Mein Vater, der war übrigens Geschichtslehrer, also ich bin auch noch ein doppeltes Lehrerkind und bin es dann irgendwie auch nicht geworden. Aber ja. Bäuerin wollte ich auf jeden Fall nicht werden. Ich wollte schon was mit Medien machen von Anfang an. Aber heute geht es ja um dich und nicht um mich. Mich würde dann interessieren, wann kam denn der Punkt, weil du sagtest, das kam erst später, das politische Denken, das hat sich ja herausgeprägt schon am Mittagstisch, ne? Also das Diskutieren, eine Meinung haben, auch eine Schwester haben, die sich sehr, sehr stark, auch meinungsstark offensichtlich dann äußert zu bestimmten Themen. Da bist du sozusagen ganz gut geschult worden. Wann kam denn der Punkt, wo du dachtest, da muss ich jetzt was machen? Gab es irgendwie ein politisches Weltereignis oder irgendeine persönliche Erfahrung, die du gemacht hast? Wann kam dieser Punkt, wo du dachtest, nee, also jetzt werde ich aber mal aktiv.
Jetzt reicht's.
Ja. Jetzt reicht's, genau.
Ja, ich würde vielleicht nicht sagen, dass das so ein Ereignis war. Es war mehr so eine berufliche Entwicklung. Ich habe nach dem Studium dann tatsächlich angefangen, erstmal beim Fernsehen. Ich habe ein Praktikum und dann auch ein Volontariat bei RTL gemacht. Genau, war beim Fernsehen, habe dann viel in diesen Magazinzusammenhängen, also gearbeitet, kleine Filmchen und Beiträge gemacht und das so 5, 6, 7 Jahre lang gemacht. Und irgendwann dachte ich, ach, ich berichte immer nur über irgendwas, aber ich gestalte es nicht. Mhm. Und da hatte ich irgendwie so für mich den Eindruck, so ich würde gerne mal die Seiten wechseln. Ich würde gerne auf die andere Seite, ich würde gerne auf die aktive Seite und die anderen sollen dann drüber berichten. Und wusste aber gar nicht wohin, sondern habe dann einfach nur entschieden, ich höre jetzt damit auf. Es war so ein bisschen mutig, weil ich hatte noch gar nichts anderes und dachte, okay, aber vielleicht muss man auch so ein blankes Blatt Papier mal eine Zeit lang sein, damit auch was Neues kommen kann. Und habe das dann aber allen möglichen Leuten immer permanent erzählt. Ich habe gesagt, ich mache gerade gar nichts und will gerne was anderes. Und damals war eher so die Idee, vielleicht in so eine politische Stiftung zu gehen oder sowas zu machen. Und dann, das war totaler Zufall, ist dieser Verein quasi entstanden. Und weil eine Person, die damals bei der Gründung mitbeteiligt war, mit mir befreundet war und wusste, okay, ich suche gerade, haben die mich eben gefragt und gesagt, du hast ja gerade nichts zu tun, so ungefähr, und willst gerne. Und kannst du dir vorstellen, wir haben jetzt gerade diesen Verein ins Leben gerufen, aber wir haben alle eigentlich was zu tun, willst du die Geschäftsführung machen? Und dann dachte ich, ja.
Why okay, not?
Genau, krass, weiß ich überhaupt nicht, was das ist und keine Ahnung, was ich da tun soll, aber klingt irgendwie total spannend und super geil, mache ich. Und das war wirklich eine der besten Entscheidungen beruflich gesehen, die ich gemacht habe. Also das kann ich auch nur jedem raten, mal den Sprung ins kalte Wasser. Ist im ersten Moment denkt man, kalt, aber dann kann sich da wirklich was Tolles draus entwickeln.
Wie in deinem Fall ja auch. Und manchmal ist ja der Weg zu etwas erstmal von etwas weg. Ja, also und auch diese Entscheidung, ich meine, Kim und ich, wir haben beide sehr viele Jobs gehabt und manchmal auch Sachen hingeschmissen und dann hat sich irgendein Türchen geöffnet. Ich glaube, das ist dann besonders, wenn man noch jung ist und noch nicht so viele Abhängigkeiten und all diese Dinge gekommen sind, natürlich auch dann in dem Fall und in deinem Fall sicherlich ein großes Geschenk gewesen, ne? Aus heutiger Sicht betrachtet, manchmal ergeben die Dinge dann ja auch im Nachhinein total Sinn. Und um jetzt zu diesem Verein, nämlich Gesicht zeigen, zu kommen, habe ich mir eine ganz globale Frage überlegt. Oh, und zwar, was ist eigentlich Zivilcourage? Ne, was würdest du sagen? Was, weil das ist schon auch ein sehr großes Wort und wir haben ja auch gerade die aktuellen Ereignisse angesprochen. In welchen Momenten kann man selber sagen, ich habe jetzt Zivilcourage? Das können auch kleine Dinge sein, ne? Jetzt für uns. Aber was ist es für dich aus deiner Sicht?
Also wir denken ja viel immer wieder über Zivilcourage nach und da kommt auch immer wieder so die Frage nach der Definition. Was ist das eigentlich? Und also ich habe jetzt nicht den Dreizeiler dafür, aber
habe ich auch nicht erwartet.
Also für mich persönlich jetzt auch bedeutet Zivilcourage, das ist wie so ein kleines Stufenprogramm eigentlich auch. Also das allererste bei der Zivilcourage ist, dass ich mich überhaupt erstmal mit offenen Augen durch diese Welt bewege, dass ich nicht abgekapselt immer nur an mich um mich rum denke und gucke, sondern dass ich wirklich Teil der Gesellschaft bin und mich als solche auch wahrnehme, egal ob ich jetzt in der S-Bahn sitze oder in der Kneipe bin oder sonst irgendwas mache. Also diesen offenen Blick für das Drumherum haben, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt was mitkriegt, wo man dann eventuell zivilcouragiert handeln kann. Und zivilcouragiertes Handeln ist eben ein, im Grunde genommen, eine Verantwortung zeigen und die auch wahrnehmen dafür, wenn Menschen bedroht werden, bedrängt werden, wenn Menschen schlecht gemacht werden, diskriminiert werden, wie auch immer. Also da gibt es ja auch eine Bandbreite. Und sich dann verantwortlich fühlen, da sich solidarisch zu zeigen und dem Opfer oder also der Person, die betroffen ist, beizustehen.
Da schwingt immer so ein bisschen Gefahr mit bei Zivilcourage. Denke ich zum Beispiel an eine Situation in der S-Bahn. Es wird jemand bedroht und ich muss dann aufstehen und sozusagen dazwischen gehen, ne? Manchmal gibt es ja vielleicht auch etwas weniger Gefährliches, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist, also zivilcouragiertes Handeln ist nicht immer, jemand wird quasi mit dem Tode bedroht und ich gehe jetzt dazwischen wie so ein Bodyguard und fange die Kugel ab. Das ist überhaupt nicht das, was in unserem Sinne, also was wir von Gesicht zeigen, auch versuchen so ein bisschen zu propagieren, sondern zivilcouragiertes Handeln bedeutet für uns auch immer, dass wir sagen, wenn ihr was seht, wenn ihr was beobachtet, also sowieso erstmal die Lage checken, zu versuchen, also ist es was, was sehr gefährlich ist oder ist es vielleicht auch nur eine Rempelei oder eine Unhöflichkeit, wo man sagt, hey, das geht aber eigentlich nicht. Und dann, wenn man den Eindruck hat, man sollte eingreifen, sich sofort sozusagen Verstärkung dazu holen, weil man ist immer besser aufgestellt, wenn man sagt, hallo Sida, wollen wir zwei jetzt nicht mal? Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass das da gerade nicht in Ordnung ist? Oder wollen wir der Frau vielleicht mal zusammen gerade helfen? Ich habe den Eindruck, die ist da in einer blöden Situation und wir könnten die zusammen da rausholen. Also, dass man sich rechts und links einfach jemanden mit dazu holt, das ist schon mal eine viel bessere Situation, als wenn man denkt, ich muss das hier gerade alles alleine lösen. Und es hilft natürlich auch sozusagen in einer Gefahrensituation, die Kräfteverhältnisse anders aufzustellen.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Du hast gesagt, ihr redet sehr viel über Zivilcourage und natürlich auch über unterschiedliche Szenarien, die passieren können und in denen man sich einbringen kann, ne? Und jetzt so ein bisschen die rhetorische Frage, auch schon so eine Rutsche zu eurer konkreten Arbeit, ne? Kann man das lernen und was, an welchen Stellen könntet ihr da ein Türöffner sein, auch eine Handreichung, ne? Was konkret muss ich zum Beispiel tun, wenn es zu so einer Gefahrensituation kommt, ne? So ganz easy Einstieg in Zivilcourage. Was genau, das tut ihr ja, ne? Nenn mal ein paar Beispiele.
Also wir bieten natürlich Workshops an, also so Trainings an. Das machen wir auf Nachfrage. Also wenn sich Gruppen bei uns melden oder sowas, die sagen, Mensch, wir würden das gerne mal irgendwie so ausprobieren. Es gibt so 2-, 4- und 6-stündige Workshops, die man machen kann. Das machen viele andere Anbieter auch, die das auch alles wunderbar machen. Übrigens auch die Polizei. Also kann man ja auch mal sagen, ne, auch die Polizei bietet solche Trainings an, weil die auch ein Interesse daran haben, dass es diese Leute gibt, die eben in solchen Situationen eingreifen. Was die konkreten Tipps jetzt angeht, also wie gesagt, erstmal checken, erstmal durchatmen auch. Nicht sofort so, ah krass, ich muss da rein, sondern immer erstmal wie dreimal tief durchatmen, bisschen checken. Dann sich Bystander holen, die sagen, okay, wollen wir das zusammen machen? Ruhig bleiben, es ist ganz schwer, weil man sofort, also es geht einem sofort die Pumpe, wenn man denkt, das könnte hier irgendwie was sein, wo ich mal eingreifen muss, weil dann macht das ja nicht täglich. Das ist jetzt nichts, wo man denkt, ach naja, heute schon wieder, ne? Also außer vielleicht auf der U8, aber insgesamt ist es jetzt was einem nicht dauernd passiert. Ne? Also ruhig bleiben, höflich bleiben, ist ganz wichtig, dass man nicht, wenn man jetzt den Eindruck hat, okay, da ist ein Angreifer, sagt, ey du Arsch, lass das mal, weil dann eskaliert man die Situation eher, als dass man sie deeskaliert. Also auch, wenn man den Angreifer überhaupt ansprechen will, immer eher siezen, nicht duzen, höflich bleiben. Prinzipiell aber raten wir dazu, eher die Betroffenen anzusprechen. Also zu sagen, jetzt beispielsweise, ich habe den Eindruck, Ihnen geht's in der Situation nicht so gut, soll ich mich mal zu Ihnen setzen? Sowas, ne? Oder brauchen Sie Hilfe? Ganz klar. Soll ich für Sie die Polizei rufen? Solche Sachen, ne? Also wirklich die Betroffenen ansprechen, laut, klar und deutlich sein. Manchmal kann es auch helfen, wenn man den Eindruck hat, okay, da vorne ist echt, das ist richtig krass schon eine Situation, ich kann da nicht reingehen, dass man aus der Distanz anfängt, irgendwie laut zu pfeifen. Also ich kann auf Fingern pfeifen, das kann jetzt nicht jeder. Oder laut zu schreien, zu sagen, ich sehe das, was hier gerade passiert, ich sehe, was passiert, ich rufe hier die Polizei, glauben Sie nicht, dass wir das nicht mitkriegen. Also, ne, dass man, da geht man nicht rein, wenn man vielleicht auch Sorge hat, dass man selber angegriffen wird, aber man macht sehr deutlich klar, ich beobachte das hier und ich habe das Handy und ich rufe auch schon die Polizei. Das ist auch ganz wichtig. Und am Ende, wenn die Situation, sollte sie gelöst werden können, dass jetzt, ich sage jetzt mal, der Angreifer zum Beispiel abhaut, dass man bei dem Betroffenen, bei dem Opfer bleibt, dass man sagt, kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Soll ich die Polizei nochmal rufen? Kann ich Sie irgendwo hin begleiten? Brauchen Sie irgendwie Unterstützung? Und ganz zum Schluss, aber das kommt immer zu kurz, falls es zu einer Anzeige kommt, falls die Polizei kommt, sich auch als Zeuge, Zeugin zur Verfügung stellen. Und da hilft es dann auch immer, wenn man so ein kurzes, wie so ein rekapitulierendes Gedächtnisprotokoll schnell macht und sagt, okay, was habe ich eigentlich gesehen? Wie sah der Täter aus? Was ist passiert? Wie viel Uhr ist es eigentlich? Welcher Tag ist heute? Also, dass man das alles so ein bisschen sich nochmal schnell vergegenwärtigt, weil tatsächlich ist es so, dass wenn es am Tag oder 2 Tage später dann eventuell nochmal zu einer Zeugenaussage kommt, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr genau.
Ja, total wichtig und wird ja auch manchmal vergessen. Also selbst wenn man einen Autounfall oder einen Fahrradunfall hat, so man will da irgendwie weg aus der Situation und hat da gar keinen Kopf für. Ne? Ja. Aber das sind schon mal super Tipps. Ihr habt ja auch, und da kommen wir jetzt gleich zu, ich übergebe das Mikrofon an Frau Seidler zurück, zu den wirklich auch nochmal konkreten Projekten und dass wir so ein bisschen das Puzzlebild zu Gesicht zeigen noch ein bisschen erweitern können.
Gerne.
Genau, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen was zur Gründung des Vereins eigentlich, du hast es kurz angeschnitten, ne? Das war ja, ich glaube, Jahr 2000 wurde der Verein gegründet. Weißt du, wie es dazu kam? Also gab es da einen Auslöser oder war einfach die Zeit reif, Jahrtausendwende, Apokalypse oder?
Also der Gründungsmoment von Gesicht zeigen ist, glaube ich, ein Moment gewesen, wo Uwe Carsten Haie, also das ist wirklich der Gründer von Gesicht zeigen, der damals der Regierungssprecher der ersten rot-grünen Bundesregierung war, unter Schröder. Er war Regierungssprecher und er hat so viel mitbekommen an Übergriffen von Neonazis, die auf Straßen Leute verprügelt haben und gejagt haben. Das waren so ein bisschen doch die Ausläufer der Baseballschlägerjahre im Osten. Aber wir hatten auch im Westen den Angriff, das Attentat auf die Synagoge in Düsseldorf und andere wirklich sehr schlimme, gewalttätige, rechtsextreme Ausschreitungen, dass Uwe damals gesagt hat, ich kann das nicht länger einfach so hinnehmen und beobachten. Ich bin aber sozusagen aus meiner Position als Regierungssprecher, kann ich jetzt nicht unbedingt was machen. Da brauche ich ja Abstimmungsprozesse und ne, anderes Handeln, politische Prozesse. Aber ich kann als Bürger was tun. Und als Bürger kann ich einen Verein gründen. Und er hat sich, also es kam eigentlich aus so einer Mischung, würde ich mal heute sagen, aus Verzweiflung und Wut über diese Situation. Und aus, was ja eine gute Mischung eigentlich ist, ne? So ein bisschen.
Ja.
Kennen wir Frauen ja oft. Aus Verzweiflung und Wut und dann kommt was Gutes bei raus. Jetzt war es sozusagen in dem Fall mal ein Mann. Aber die Lorbeeren gehören wirklich Uwe Carsten Haie, der da wirklich was Großartiges geschaffen hat. Und er hat sich ganz schnell an seine Seite geholt, quasi noch bevor er damit rausgegangen ist, den damaligen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel. Und hat gesagt, Paul, bist an meiner Seite, ich würde gerne irgendwas machen, irgendeine Aktion gründen. Da war noch gar nicht die Rede von einem Verein oder irgendwas. Ich würde gerne irgendwie rausgehen damit. Und die haben das dann sozusagen ins Leben gerufen, zu zweit. Und weil die, also ähnlich wie bei einer GbR, die einfachste Form dann ein Verein ist, wurde ein Verein gegründet. Ja, und dann waren halt, wie gesagt, ein paar berufstätige Herren, die alle irgendwie einen Job und ein Amt hatten. Und teilweise ja auch Jobs, die durchaus mehr als 40 Stunden in der Woche sind, und die brauchten quasi jemanden, der das macht. Und dann, da kam ich dann ins Spiel und habe die Geschäftsleitung übernommen. Und am Anfang, ganz ehrlich, waren wir zu dritt. Das war eigentlich eine ganz kleine Nummer, die aber sehr viel Wind gemacht hat damals. Also wir haben hinterher immer gesagt, wir sind wie so eine große Windmaschine. So, wir pusten alles raus und es wird total aufgenommen. Es war aber auch die Stimmung so, ne? Also das muss man wirklich nochmal sagen. Im Jahr 2000, dann hat Schröder nochmal daran anschließend nämlich erst den Aufstand der Anständigen ausgerufen. Dann gab es diese große Demonstration von über 200.000 damals zum Brandenburger Tor hin, dieser Aufstand der Anständigen, die das quasi untermauern wollten. Und dann gingen auch die ersten Programme von den Bundesregierungen los, die dann erst quasi ins Leben gerufen wurden, die gesagt haben, okay, wir wollen gerne was tun. Wir wollen gerne die Zivilgesellschaft dabei unterstützen, dass sie sich organisiert, dass sie Bildungsprojekte aufsetzt oder ähnliches oder einfach nur mal eine Demo machen. Und da müssen wir irgendwie ein bisschen mehr ein solides Fundament schaffen. Das ging da dann los.
Und das solide Fundament, also was für Arbeit macht ihr? Was sind so Hauptprojekte des Vereins? So, Katrin, jetzt greife ich mal
den Ball auf.
Deinen Wunsch auf.
Also wir haben natürlich in den jetzt 24 Jahren, bald 24 Jahren, die es den Verein gibt, die unterschiedlichsten Projekte gemacht, weil die Logik von NGOs in unserem Feld zumindest ja die Logik von Modellprojekten ist. Also wenn wir finanziert werden für irgendwas, dann kriegen wir das immer nur für einen bestimmten Zeitrahmen. Und deswegen muss man sich immer was Neues ausdenken. Das hat viele gute Seiten, weil man nie im Kopf lahm wird, sondern immer wieder nach 2, 3, 4, 5 Jahren, je nachdem, wie lange die Projekte laufen, denkt, okay, ich muss irgendwie was Neues ausdenken. Ich kann auch mal wieder gucken, hat sich was geändert in der Gesellschaft? Es kommen ja auch neue Themen hoch. Und also da entwickelt sich ja auch ganz viel, wo es auch wirklich gut ist, wenn man sich was Neues dazu ausdenkt und sagt, okay, wir haben den Eindruck, jetzt müssten wir vielleicht mal die Zielgruppe ins Auge nehmen oder ähnliches. Insofern haben wir da schon viele, viele Sachen in den letzten über 20 Jahren ausprobiert und gemacht. Aber das Interessante sind ja vielleicht eher die Sachen, die jetzt gerade sozusagen bei uns auf dem Tisch liegen. Und da haben wir unterschiedliche Projekte. Wir haben also eines unserer größten ist ein Lernort. Wir haben einen eigenen Ort, 7x Jung heißt der, geschaffen. Das sind in Berlin so S-Bahn-Bögen, schöne große S-Bahn-Bögen. Bisschen laut, weil eben immer oben drüber auch die S-Bahn fährt und auch der ICE. Also es ist schon herausfordernd sozusagen, was die Geräuschkulisse angeht, aber es sind tolle Räumlichkeiten, die wir künstlerisch gestaltet haben und wo wir täglich Schulklassen zu Gast haben, die bei uns Workshops angeboten bekommen. Zu unterschiedlichen Themen, aber das Großthema ist sozusagen Antisemitismus bekämpfen, Rassismus bekämpfen oder vielleicht erstmal erkennen und dann bekämpfen, aber auch so, also Stärkung, so ein bisschen des Ichs, der Individualität von den Leuten, die zu uns kommen, von den Jugendlichen, Diskriminierungssensibilisierung, also das sind so die Themen, die wir da behandeln, immer mit so einem Blick auch auf die Geschichte, also auf die Geschichte zwischen Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, also Anfang der NS-Zeit, wo die Ausgrenzung und Diskriminierung von Juden und Jüdinnen, aber auch von politischen Gegnern, von queeren Jugendlichen, von Sinti und Roma, wo das gerade ja angefangen hat. Und man sozusagen im täglichen Leben, in der Stadtgesellschaft, an den Universitäten, in den Schulen, in den Vereinen, überall die Diskriminierung im Grunde genommen sehen und erleben und beobachten konnte. Und ist sozusagen, wir reden dann über Handlungsoptionen. Mhm. Gab's damals welche? Und welche gibt's vielleicht heute, wenn wir was beobachten? Womit wir wieder beim Anfangsthema Zivilcourage sind, ne? Also, wann kann ich eingreifen und wann kann ich vielleicht auch nicht eingreifen? Das gibt's ja auch.
Ja. Genau. Ja. Wir haben noch gesehen, es gibt das Projekt United, gemeinsam gegen Rechtsextremismus. Ja. Wer ist denn dabei und wie vernetzt ihr euch?
Also United ist selber Teil sozusagen von einem Kompetenznetzwerk. Das nennt sich Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention. Und in diesem Netzwerk sind wir insgesamt 5 unterschiedliche Träger. Mhm. Da ist die Amadeo-Antonio-Stiftung dabei, da ist das Lidice-Haus dabei, das ist eine Jugendbildungsstätte in Bremen. Da ist von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die sind mit dabei, Cultures Interactive und wir. Ja, 5. Okay, hab ich keinen vergessen. Immer ein bisschen die Kollegen auch mit ins Boot holen. Genau, wir zusammen haben dieses Kompetenznetzwerk gegründet. Das ist auch Teil von dem großen Programm des Familienministeriums, das sich Demokratie Leben nennt, ist in aller Munde, weil es demnächst ausläuft und wir alle gespannt sind, ob es ein neues Programm geben wird. Und wir bei United, also unser Part sozusagen in diesem Kompetenznetzwerk, ist es, zwei, ich sag immer, sehr scheue Rehe von Zielgruppen für das Thema Rechtsextremismusprävention überhaupt erstmal zu sensibilisieren, zu begeistern und dann womöglich auch noch mit ins Boot zu holen. Und das sind die beiden großen Zielgruppen Justiz und Wirtschaft. Also wirklich so bang, so groß, genau. Haben wir uns am Anfang überlegt, okay, trauen wir uns was zu? Haben wir gesagt, ist mal was. Also, ne, was ich vorhin sagte, man muss auch mal wieder was Neues ausprobieren. Justiz und Wirtschaft hatten wir vorher noch gar nicht und haben gedacht, das ist spannend. Das sind wirklich Bereiche, wo es sich total lohnt, bei der Rechtsextremismusprävention mal die anzusprechen, mit ins Boot zu holen. Und das Projekt ist eins, was insgesamt 5 Jahre läuft. Wir sind jetzt gerade im letzten Jahr der Förderung. Und wir haben jetzt gerade abgeschlossen, zum Beispiel eine Ringvorlesung an der Humboldt-Universität, wo wir wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven die Thematik Rechtsextremismus und Justiz beleuchten. Also von der Opferperspektive, der Täterperspektive, die Rechtsextreme innerhalb des Justizsystems, die gibt's nämlich auch. Ja. Wie geht Justiz damit um? Wie könnten Staatsanwälte anders geschult werden? Wie könnten Richter und Richterinnen anders geschult werden? Also ganz viele verschiedene Perspektiven auf diesen einen großen Komplex. Und haben das eben in Zusammenarbeit mit der Uni gemacht. Und das macht total Spaß. Und es ist richtig, richtig erfolgreich. Und wir sind sehr, muss ich echt uns auf die Schulter klopfen. Oder dem Team vor allen Dingen von unserem United-Projekt. Wir sind sehr, sehr stolz, dass das geklappt hat, weil das ist echt eine harte Zielgruppe, die hart zu knacken ist. Juristen haben einen Arsch voll zu tun, wenn sie an der Uni sind und dass die freiwillig Donnerstagabend 18 bis 20 Uhr noch zu einer Vorlesung kommen, die sie nirgendwo abrechnen können. Also diese ganzen Credit Points oder wie das heutzutage an den Unis haben, nichts dafür, sondern reines Interesse. Und die Bestbesuchteste hatte 176 Zuschauer, Zuschauerinnen. Wir waren echt sehr, sehr glücklich. Ja, das muss ich echt sagen, es funktioniert gut. Und diese andere scheue Zielgruppe ist die Wirtschaft, die ja ganz andere Themen natürlich immer hat. Warum sollen die sich um Rechtsextremismus kümmern? Das liegt bei denen nicht als allererstes sozusagen auf der Ablage. Aber natürlich, unsere Haltung ist eben zu sagen, der Arbeitsplatz ist ein ganz wichtiger Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo sie sehr, sehr viel Zeit in ihrem Leben verbringen. Manchmal ja mehr Zeit als in der Familie oder mit ihrem Hobby oder wie auch immer. Und das muss für alle ein sicherer Ort sein. Es darf keine Diskriminierung oder Ausgrenzung oder Rassismus am Arbeitsplatz stattfinden, weil Leute sonst sich dort nicht wohlfühlen, dort nicht gerne arbeiten, nicht sicher sind. Und das ist wichtig, dass Unternehmen das verstehen, dass sie diesen sicheren Ort wirklich, dass sie dafür verantwortlich sind, den zu schaffen. Gerne in Zusammenarbeit mit ihrem Betriebsrat oder den Gewerkschaften oder wie auch immer. Aber sie sind irgendwie, es muss von ihnen auch was kommen. Und gleichzeitig ist natürlich auch sozusagen die Haltung von Unternehmen total wichtig, ist jetzt sozusagen der eine Schritt weiter, was diese Standortfrage Deutschland angeht. Und wenn wir uns angucken, wie dominant das Thema Fachkräftemangel ist, ne, wo kriegen wir die ganzen tollen Leute her, die alle top ausgebildet sind und wie kriege ich die zum Beispiel auch nach Dresden oder ähnliches? Und wenn dann Unternehmen in Dresden sich nicht ganz klar hinstellen und sagen, Leute, wir sind gegen Rechtsextremismus, wir sind gegen Diskriminierung, wir sind gegen Antisemitismus und wir sind auch dafür, dass das nicht nur bei uns im Unternehmen so ist, sondern dass das auch in der Stadtgesellschaft erkennbar ist. Deswegen positionieren wir uns. werden sie es auf Dauer schwer haben, Leute zu finden, die dort arbeiten wollen, außer Leute, die auch rechtsextrem sind. Also deswegen ist es eigentlich ein ureigenes Interesse. Und tatsächlich ist es so, dass seit einigen wenigen Wochen, seit nämlich sowieso so eine Art neue Bewegung durch die Republik geht, die Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ihr habt doch da was entwickelt, wir haben so eine Workshop-Box für Respekt am Arbeitsplatz entwickelt und wir haben den Eindruck, wir sollten uns vielleicht irgendwie committen und könnt ihr uns da beraten, könnt ihr uns da einen Workshop geben oder ähnliches. Und jetzt haben wir den Eindruck, jetzt fahren wir die Ernte ein, die wir 4 Jahre lang aufgebaut haben. Ja, es läuft gerade gut. Ich finde das toll, dass die Wirtschaft, dass die Unternehmen dieses Momentum auch für sich offensichtlich gerade wahrnehmen und merken, okay, wir können uns jetzt nicht mehr irgendwie verstecken oder sagen, ach, das geht uns alles nichts an, sondern dass da ganz klar ein Commitment bei ganz vielen kommt, die sagen, nee, wir sehen jetzt auch, der Zeitpunkt ist gekommen. Wir haben das große Wahljahr 24, ne, mit Europawahl und 3 Landtagswahlen und übrigens auch vielen Kommunalwahlen noch, wo wirklich auch so ein Commitment, glaube ich, notwendig ist. Und total. Das freut uns total.
Cool. Das klingt sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass einige Zuhörerinnen jetzt sagen, oh, das muss ich meinem Unternehmen mal vorschlagen.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Wir sammeln gerade die Zuschriften.
Wir packen das auch alles nochmal in die Shownotes und natürlich auch Spendenlink und so weiter. Und wer dann noch tiefer einsteigen will, logischerweise in eure Arbeit. Aber wir haben ja noch ein zweites Projekt, auf das wir eingehen wollen.
Genau, das mobile Demokratielabor. Was hat es denn damit auf sich, Sophia?
Ja, das mobile Demokratielabor. Das, muss ich sagen, ist wirklich das, was man unter einem ganz klassischen Modellprojekt versteht. Nämlich wirklich, ich probiere was ganz Neues aus. Also wir hatten eine Idee, wir haben gesagt, ehrlich gesagt so ein bisschen abgeleitet tatsächlich aus unserem Lernort, von dem ich erzählt habe, der so schön ist und so gut ist, wo wir so gute Materialien haben und so viel Elemente, mit denen wir mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten können, dass wir gesagt haben, es wäre total toll, wenn es nicht nur möglich wäre, dass die Jugendlichen, die zu uns kommen, das erleben, sondern wenn man so eine Art mobiles Demokratielabor hätte, wo man quasi das mobil an eine Schule bringen kann. Und es war auch so ein bisschen die Idee zu sagen, an Schulen gibt es so viele Fachräume. Also es gibt irgendwie ein Chemielabor, es gibt einen Musiksaal, es gibt eine Sporthalle, also in den besten Fällen. Nicht in allen Berliner Schulen, aber in den besten Fällen gibt es all das. Warum gibt es an den Schulen eigentlich keinen Ort, wirklich einen Raum und einen Ort für dieses soziale Lernen, für dieses Demokratielernen? Das finden wir eigentlich super schade.
Ja.
Dann waren wir aber realistisch und haben gesagt, okay, wir werden das jetzt in einem 5-Jahres-Projekt nicht durchsetzen, dass an allen deutschen Schulen dieser Ort geschaffen wird. Also beschränken wir uns auf sozusagen dieses mobile Demokratielabor und wir entwickeln, wir haben jetzt wirklich über 4 Jahre hinweg ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden und Tools und Formate und Sachen entwickelt, die alle dann wie in so einem großen Geschenkekorb quasi drin sind, in diesem mobilen Labor, womit man mit unterschiedlichen Jahrgangsstufen und in unterschiedlichen Fächern und mal vielleicht mit einer Klasse, aber auch mal mit einer Schülerinnenvertretung, mal vielleicht auch mit Eltern oder mit den Lehrern und Lehrerinnen zu dem großen Themenkomplex Demokratie arbeiten kann. Denn man darf nie vergessen, an der Schule sollen Kinder eigentlich alles Mögliche lernen zu Demokratie. Mhm. Aber Schule selber ist ein höchst undemokratischer Ort.
Mhm. Ja.
Weil die Bestimmer...
Wie hast du das auf den Punkt gebracht?
Genau. Die Bestimmer stehen immer hinterm Pult und
vergeben die Noten. Vergeben die Noten, schaffen eine Abhängigkeit.
Genau. Also aus dieser Abhängigkeit kommen die Schülerinnen und Schüler ja sowieso nicht raus. Aber es fängt ja schon damit an, dass wenn der Lehrer, die Lehrerin in die Klasse reinkommt und das sagt, oh, hier stinkt's, machen wir mal das Fenster auf, da wird nicht gefragt. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch zu viel verlangt, jedes Mal eine Abstimmung zu machen, ob man das Fenster aufmacht oder nicht. Aber das sind ja so Erfahrungen einfach, mit denen man groß wird an der Schule, dass immer alles bestimmt wird und man dann so ganz so Häppchen serviert bekommt, wo man mal was mitbestimmen darf. Also man darf dann mal die Außenwand irgendwie besprayen mit so einem Projekt und dann darf man eventuell auch selber bestimmen, was man da besprayt. Aber viel mehr ist es meistens nicht. Mhm. Und da einfach positive Methoden zu entwickeln, wie sich Schule auch hin zu einem etwas demokratischeren Ort entwickeln kann. Deswegen, also die Lehrerinnen und Lehrer oder auch die Schulverwaltung ist da schon auch mit angesprochen mit diesem mobilen Demokratielabor. Und wie man auch Schülerinnen und Schüler dafür begeistern kann, Teilhabe und Partizipation ernst zu nehmen. Weil viele erleben ja dieses, naja, wir können ja eh nichts ändern oder unsere Meinung zählt dann eh nicht so richtig. Mhm. Und es sind auch immer die gleichen drei Lauten, die dann Schulsprecher oder Klassensprecherin oder sowas werden. Und dass man sagt, nee, also das, es braucht schon uns alle auch. Also, ne, dass man da mehr ins Gespräch geht und mit sehr spielerischen Methoden solche Sachen versucht anzusprechen.
Mega.
Richtig total gut. Toll. Ja.
Ja, wir freuen uns. Das ist auch, also ehrlich gesagt, ich liebe natürlich alle unsere Projekte. Das, wie man alle seine Kinder gleich lieb hat, das stimmt schon. Bei dem mobilen Demokratielabor ist es halt so eine tolle Entwicklung, weil wir ganz lange so nachgedacht und entwickelt und geforscht und recherchiert haben und uns ganz viel angeguckt haben, was andere schon entwickelt haben und was andere machen und was funktioniert nicht. Und man konnte so die ersten zwei Jahre, dachte man so, können gar nichts zeigen, was wir hier machen, weil es ist noch nichts entstanden. Klar, und dann auf einmal, dann das ist wie wenn dann wie so eine Art Ventil so losgeht, dann so, ja, und dann machen wir das Modul und dann basteln wir hier noch was und dann entwickeln wir ein Hörspiel und dieses und jenes. Und dann auf einmal kommt dann ganz viel. Und das ist eine tolle Phase einfach in so einem Projekt, dass man merkt, so, jetzt läuft's richtig. Das ist toll. Macht großen Spaß.
Was passiert jetzt mit dem mobilen Demokratielabor, wenn die 5 Jahre um sind?
Gute Frage.
Weil das ist, ne, ich finde, ihr habt das ja erarbeitet, es ist ja fertig, ready to keep going eigentlich.
Ja. Das ist immer ein großes Problem bei Modellprojekten, weil die Logik dahinter ist, entweder versenkst du es danach in der Spree, wenn es fertig ist, oder du bist so gut und gewieft und gut vernetzt und keine Ahnung was, dass du irgendjemand findest, der es danach haben will oder weiterfinden.
Also, wer auch immer jetzt zuhört und dieses mobile Demokratie
und ein großes Portemonnaie
hat. Natürlich selbstredend, der möge sich auf jeden Fall an euch wenden, weil ich finde, das muss auch weitergehen. Also gerade jetzt nach diesem Schwung.
Also es geht auch schon weiter. Ja, also wir sind tatsächlich durchaus schon dran und haben jetzt für Berlin Kooperationsideen entwickelt, wie wir mit einzelnen Schulen in einzelnen Bezirken und da auch mit so Schülerhaushalten und Schülerparlamenten zusammenarbeiten können und dann einzelne Demokratielabore entwickeln oder produzieren lassen können. Entwickelt ist es ja dann schon, um die dann an die Schulen zu geben und dann aber auch zu betreuen, also wirklich auch dafür zu sorgen, dass die Schulgemeinschaft ein gutes Intro bekommt, was kann man damit alles machen, dass wir das auch evaluieren nach ein paar Wochen oder Monaten, wie arbeitet ihr damit, klappt es, braucht ihr Hilfen, braucht ihr nochmal einen Workshop oder ähnliches. Und das, wir versuchen jetzt gerade in diesem Jahr, also zum Ende dieses Jahres ja, wie so eine Art Übergang zu schaffen, dass wir das dann ab 25 hinkriegen. Daumen sind gedrückt. Mhm. Aber dein Aufruf, also wir warten natürlich oder sind natürlich immer für den für unerwartete Menschen mit großen Geldbeuteln, haben wir immer ein offenes Ohr. Die sagen, boah, es ist so eine tolle Idee und krass und wir auf meine Kosten produzieren wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, nochmal 10 von diesen Demokratielaboren und ich spende die dann an 10 Schulen oder ähnliches. Mega, also das ist immer natürlich möglich.
Das mobile Demokratielabor, ist das nur für Berlin oder tourt ihr damit auch bundesweit?
Nee, ehrlich gesagt ist es, also in der Entwicklungsphase haben wir uns extra versucht, oder nicht extra versucht, sondern wir haben uns extra vorgenommen, nicht nur Berlin, sondern wir haben mit 3 Schulen schon in der Anfangsphase immer kooperiert, um auch wirklich alles testen zu können. Und eine Schule ist in Berlin, eine ist in Brandenburg und eine ist in Bayern, also die 3 Bs sozusagen, weil das sind unterschiedliche Schulsysteme, das ist eine Großstadt und ein Flächenland und Süddeutschland ist ja immer ganz anders als hier bei uns. Und wir wollten, für uns war es total wichtig, weil es eben auch ein bundesweites Projekt eigentlich ist, die Rückmeldung zu kriegen aus diesen sehr unterschiedlichen Schulzusammenhängen. Funktioniert das, was wir uns hier ausdenken, eigentlich auch überall? Oder ist es zu großstädtisch gedacht oder ist es zu Berlin klassisch gedacht oder wie auch immer. Und deswegen war das total wichtig. Und wir haben aber festgestellt, dass also einzelne Module funktionieren wirklich super überall. Und bei manchen mussten wir dann halt so ein bisschen nachjustieren. Aber das ist das Schöne auch an so einer etwas längeren Projektlaufzeit, dass man wirklich auch die Zeit und die Möglichkeit hat, Sachen zu evaluieren und nochmal nachzujustieren. Das in so kurzfristigen Projekten hat man das oft gar nicht. Und dann muss man irgendwie ganz schnell irgendwas machen. Und dann hofft man einfach, dass es klappt. Und hier können wir wirklich sagen, wir haben das richtig, richtig sauber recherchiert, evaluiert, mit ganz viel Testläufen und Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, von Lehrerinnen und Lehrern, auch von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die uns alle zurückgemeldet haben, wie sie damit arbeiten, wo hakt's noch, was klappt super. Und alle diese Erfahrungen sind sozusagen jetzt in das Endprodukt mit eingeflossen. Das ist total wertvoll, das ist ganz, ganz toll.
Also klar. Ich möchte auf jeden Fall noch mal wieder zur Schule gehen, einfach um in dieses Labor da reingehen zu können. Ich finde ganz, ganz großartig, was ihr da auch für tolle Ideen habt und offensichtlich ja auch, du hattest es vorhin gesagt, ihr erntet jetzt so ein bisschen die Früchte und ihr wächst weiter. Es ist toll auch, wie Menschen und auch aus der Wirtschaft jetzt auf euch zukommen bei den aktuellen Ereignissen und auch diesen Enthüllungen nochmal. Da hat man, also ich habe ja nun auch schon einiges erlebt an Menschen, die auf die Straße gehen, gegen Rechtsextremismus angefangen, damals Solingen, Mölln, Rostock, Lichtenhagen, Hanau jetzt zuletzt. Würdest du sagen, dass das nochmal so jetzt nochmal eine Stufe drüber ist oder gab es immer nach diesen Ereignissen besonders viel Rückmeldung auch für euch bei Rostock-Lichtenhagen natürlich vor eurer Gründung lag und Mölln und Co. Aber seitdem sind ja viele Anstiege passiert. Würdest du sagen, das ist jetzt nochmal eine sehr, sehr große Bewegung, die euch auch nochmal sehr viel Zuspruch, Zuwendung gebracht hat?
Also ich glaube, nicht jede Bewegung hat die gleichen Ausschläge an den gleichen Stellen, sagen wir es mal so. Wir haben nach Hanau war was ganz anderes. Hanau sind einfach so viele Menschen gestorben, umgebracht worden und so erschütternd. Also da ist so eine tiefe Erschütterung, finde ich, zumindest habe ich das so wahrgenommen, durch vor allen Dingen natürlich durch die migrantische Community gegangen. Diese große Verunsicherung, diese große Sorge und Angst, also auch dieser Riss, was ist hier passiert? Wie kann das sein, dass Menschen, die einfach in ihrer Freizeit in der Kneipe, in der Shisha-Bar sind und aus reinem Hass, aus reinem Rassismus, aus purer Feindlichkeit gegenüber einer bestimmten markierten Gruppe, die diese Person als nicht lebenswert erachtet hat, also wirklich abgeschlachtet worden sind. Das war so schlimm. Ja. Da gab es eine ganz andere Form von Reaktion hinterher drauf, was gut und richtig war. Also ich finde es unglaublich bewundernswert, wie sich dort die Initiativen gegründet haben, ne? 19. Februar mit den Angehörigen auch von den Getöteten. Die machen eine unglaublich tolle Arbeit und ich kann wirklich, da ziehe ich so tief meinen Hut vor, was die dort leisten in Hanau, was die zusammengestellt haben, wie die sich immer wieder zusammenraufen und sagen, nee, der Hass darf nicht siegen. Ja. Da hätte ich es eher merkwürdig gefunden, wenn die Leute zu uns kommen, zu Gesicht zeigen. Wir sind eine Organisation, die sehr stark auf Solidarität sozusagen auch zum Thema hat. Im Sinne von, wir möchten gerne aufklären, wir möchten Bystander sein, wir glauben an eine solidarische Gesellschaft. Aber von der Gründungsidee her und auch von dem, wie wir sozusagen aufgestellt sind, sind die wenigsten von uns selber immer sehr stark von Rassismus oder Antisemitismus betroffen. Das heißt, sozusagen in einem Moment, wo so stark die migrantische Community angegriffen wird, ist es auf jeden Fall wichtig gewesen, dass diese Communities den Zuspruch bekommen und nicht so ein Verein wie wir. Wir haben eher dann auch Zuspruch geleistet, ja, ne? Und versucht sozusagen dort solidarisch uns zu zeigen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied gewesen. Was wir jetzt erleben, die sozusagen dieses Erschrecken nach der Korrektivrecherche, oh mein Gott, die AfD meint es vielleicht ja doch ernst, mit all dem, was sie durchaus auch schon, also sie haben es ja nicht vorher verheimlicht, ne?
Nee,
absolut. Also über Remigration sprechen die ja schon lange. Das ist ja nicht kein Geheimnis, das ist keine clandestine Sache gewesen. Aber ich habe den Eindruck, durch diese Korrektivrecherche und wir waren jetzt wirklich mal dabei und wir haben das uns angehört, was die versuchen noch so ein bisschen unter der Hand irgendwie zu besprechen und wir haben es offengelegt, auch eine großartige journalistische Rechercheleistung, also ja, auch total. Da wirklich vielen, vielen Dank ans Korrektiv, also wirklich toll. Und viele Leute hat das aber wachgerüttelt, was ich großartig finde, da freue ich mich drüber, weil manchmal hat man ja den Eindruck, der stete Tropfen, der hüllt überhaupt kein bisschen. Ja. Sondern irgendwann muss halt mal mit dem Hammer draufgeschlagen werden. Ja. Ne? Weil, also wir würden uns eher so als steten Tropfen bezeichnen, weil wir ja schon länger, also schon sehr lange vor der AfD waren und immer wieder sagen, okay, das sind die Ziele, das und das ist das, wo die hinwollen. Ne? Auch Frauenaugen auf bei der Wahl, kann ich nur sagen. Also das Wahlprogramm der AfD sagt jetzt nicht unbedingt Dinge, die mit Emanzipation in irgendeiner Weise zusammenfassen. Aber also um auf die Bewegung zurückzukommen, ich glaube, was jetzt gerade passiert gesellschaftlich, ist so ein krasses, okay, die meinen es ernst. Und das wollen wir nicht.
Ja.
Und das ist ein guter Moment. Und was ist so eine minimal Basis, auf der sich gerade ganz, ganz viele Leute einigen können, dass sie sagen, nee, das ist wirklich krass, das wollen wir wirklich nicht. Da können sich Konservative und Linke, da können sich Frauen und Männer, da können sich irgendwie, keine Ahnung, Stadt und Land, da können sich ganz, ganz viele gerade drauf einigen, dass das wirklich nicht geht und dass sozusagen das, was im Grundgesetz in unserer Verfassung als verbriefte Rechte drinsteht und was unsere demokratische Verfassung auch ausmacht. Und damit meine ich ganz explizit eben nicht nur das politische System, sondern auch die Form, wie wir als Gesellschaft miteinander leben. Also die Lebensform Demokratie, dass die wirklich bedroht wird durch die AfD. Und das haben jetzt, glaube ich, mehr verstanden als vorher. Und das zeigen sie jetzt. Und das finde ich gut, das finde ich großartig. Und jetzt brauchen wir einen langen Atem. Auf jeden Fall bis nach den Landtagswahlen sollte der Atem halten. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Ich weiß, es gibt jetzt schon wieder so Unkenrufer, die sagen,
kurzes sehen, Zucken. Das hält.
Und so. Ja, kurzes Zucken, keine Ahnung was. Aber ich sehe das momentan überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck, so viele Leute sind gerade irgendwie, denen reicht es jetzt echt. Ja. Und ob die jetzt immer jedes Wochenende auf eine Demo gehen oder ob die sich anders engagieren oder so. Also
zumindest
wir kriegen
das Kreuzchen nicht bei dieser Partei setzen. Ja.
Genau, also und sei es nur, dass sie zur Wahl gehen, obwohl sie gedacht haben, ach, wählen interessiert mich nicht oder ne, so. Aber ich glaube, da ist gerade eine Bewegung drin und wir werden auch dranbleiben von Gesichtszeichen aus und das weiter auch sozusagen verfolgen und auch da, wo wir können, motivieren, aufklären und die Leute dazu sozusagen aktivieren, dass sie wirklich in diesem Jahr also ich glaube, es ist ein Jahr, wo wir unsere Demokratie retten können. Und das, finde ich, ist eigentlich ein großartiger Auftrag, den man annehmen kann und sagen kann, so, wow, es geht um
was. Auf jeden Fall. Ja. Kim und ich haben ja auch eine Folge gemacht zum Thema, also AfD, die Pläne einmal durchexerziert. Was würde das eigentlich bedeuten, auch wenn diese Partei an die Macht käme? Und uns ist selber auch so ein bisschen schlecht geworden, kann man wirklich so sagen. Also wenn man sich wirklich damit mal beschäftigt und Frauenrechte natürlich auch ein großes Thema für uns. Wir haben zum Weltfrauentag da auch nochmal eindringlich drauf hingewiesen. Und da war uns natürlich auch besonders wichtig, da einen besonderen Appell auch an Frauen, ich meine, unser Podcast heißt Starke Frauen, zu richten, entsprechend sich da bei der politischen Wahl und beim Kreuzchen machen nochmal genau damit zu beschäftigen. Ne? Was würdest du dir denn aktuell auch von der Politik wünschen? Du hast jetzt schöne Beispiele auch genannt von, da kommt was von der Wirtschaft, ne, und auch Rechtsprechung und da eben auch nochmal für zu sensibilisieren. Wir wissen ja aus der Geschichte, dass da das erste Feld sozusagen auch Menschenrechte. Aber was würdest du dir jetzt insbesondere von, wenn du einen Wunsch hättest an die Bundesregierung, was wünschst du dir da? Für euch und Gesicht zeigen, aber auch als Bürgerin dieses Landes?
Also, ich fange mal mit Gesicht zeigen an. Ehrlich gesagt, unseren Wunsch haben wir ja schon lange gesagt und auch, ehrlich gesagt, nicht nur gewünscht, sondern viel dafür gearbeitet und Lobbyarbeit gemacht und Interessenvertretung gemacht, dass es ein Demokratiefördergesetz geben soll, was einfach sehr, sehr hilfreich wäre für viele, viele Organisationen, die aus so einer, dieser permanenten Unsicherheit, wie geht's weiter, wie kann ich den Laden finanzieren, wie kann ich die Projekte weiterfinanzieren, auch wer steht hinter mir, ne? Also wenn ich einen gesetzlichen Auftrag, eine gesetzliche Grundlage habe für die Arbeit, die ich mache, ist das was ganz anderes, als wenn ich so von dem Wohlwollen einzelner Regierungen irgendwie abhängig bin und kann das auch anders wiederum dort vertreten, wo ich tätig bin. Und natürlich ist immer was anderes, ob ich in der Großstadt Berlin tätig bin oder ob ich irgendwo auf dem Land bin, wo ich vielleicht auch deutlich in der Minderheit bin mit dem demokratischen Engagement, was ich an den Tag lege. Und wenn ich da eine gesetzliche Grundlage im Rücken habe, ist das was ganz anderes an Kraft auch, die dahinter steckt. Es geht nicht immer nur ums Geld oder um die Finanzierung. Es geht wirklich auch um ein Zeichen. Ja. Das hätten wir uns wirklich gewünscht. Das ist jetzt vom Tisch, so wie es aussieht. Es ist die dritte oder vierte Regierungszeit, die wir daran arbeiten und die es nicht funktioniert. Es ist wirklich frustrierend, muss ich echt sagen.
Welches Ministerium geht ihr dann da an? Oder an welche, bei wer ist
denn also in dieser Koalition lag das jetzt zwischen Innenministerium und Familienministerium. Mhm. Also federführend war das Innenministerium. Die haben ja auch einen Gesetzentwurf gemacht. Der ist ja auch abgesegnet gewesen, lag im Parlament. Und die FDP weigert sich. Die hält das für keine gute Idee. Jetzt gibt's auch noch so einen vom wissenschaftlichen Dienst so eine Einschätzung, deren Meinung nach ist es auch gar nicht Aufgabe. Das sehen wir anders. Da gab's auch schon etliche Gutachten von anderen Gutachtern, die sagen, doch, das ist Aufgabe des Bundes, das zu fördern. Also dann, ne, das, zwei Experten, 17 Meinungen. Mhm. Das ist schwierig, aber letzten Endes ist es gescheitert am Unwillen der FDP.
Das ist auch eine blöde Idee, die Demokratie zu stärken. Also jetzt,
genau. Ich sage auch immer, warum denn das? Ne? Also jeder Diktator tut alles dafür, eine Diktatur zu halten und zu unterstützen. Und wir Demokratinnen und Demokraten sind immer so oft so, ach nee, ach, das regelt sich von alleine. Das muss die Demokratie irgendwie immer alleine hinkriegen. Ja, vieles schafft die Demokratie auch alleine. Es ist auch das beste System, was wir haben. Und da ist auch ganz viel so innere Kraft drin. Aber gerade momentan würde ich sagen, täte es uns gut, wenn wir da mehr zusammenstehen. Ja. Auch mit so einem gesetzlichen Auftrag oder zumindest mit einer gesetzlichen Grundlage, sagen wir mal so. Und sagen, wir haben alle erkannt, dass es uns alle braucht dafür und dass wir auch uns gegenseitig da Sicherheit geben müssen, um diese Demokratie aufrechtzuerhalten, zu verteidigen, mit Leben zu füllen, mit Inhalt zu füllen, auch mit Freude zu füllen. Richtig. Aber auch ganz klar zu sagen, das und das geht alles nicht in einer Demokratie. Das wollen wir nicht, das lassen wir nicht zu. Ja, und das hätten wir uns gewünscht. Das hat diese Koalition nicht hingekriegt. Schade. So, also dann wünsche ich es mir halt ohne das Gesetz, wenn das so schwierig ist mit dem Gesetz. Ich wünsche mir wirklich diesen Rückenhalt. Und zwar nicht in Sonntagsreden. Sonntagsreden höre ich seit Jahren.
Das hast du schön
gesagt. Wie wichtig das alles ist, ne? Sondern wir wünschen uns wirklich eine ganz klare Positionierung. Auch eine klare Positionierung. Das fängt ja jetzt auch langsam erst an, was die Brandmauer angeht, gegen die AfD.
Ja.
Und nicht so viel dauernd irgendwie rumgenickel unter den Demokraten und Demokratinnen verschiedener Parteien. Klar, die müssen alle ihr Profil hören, das kann ich auch verstehen. Das ist auch wichtig. Aber man muss sich halt bei bestimmten Punkten einfach auch mal ganz klar einig sein. Mhm. Ich bin übrigens auch, wenn ich das auch sagen darf, ich bin dafür, dass das AfD-Verbotsverfahren geprüft wird.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin auf jeden Fall dafür. Ich glaube, dass es wichtig ist, das zu prüfen, ob man diese Partei verbieten kann. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, zu prüfen, ob man bestimmten Figuren in dieser Partei sozusagen bestimmte
Grundrechte
streitig machen kann.
Richtig.
Das sind alles juristische Prozesse. Die sind mit Sicherheit, werden die sauber gemacht. Da vertraue ich voll und ganz unserem Justizsystem. Aber ich bin dafür, dass man es prüft und nicht sagt, ach nee, das bringt alles nichts oder das ist, die Demokratie zeigt sich da zu schwach, wenn sie das prüfen lässt. Seine Gegner muss man irgendwie immer argumentativ stellen und nicht durch so ein Verbotsverfahren.
Aber muss man die dann auch noch finanziell unterstützen? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Genau. Ne? Also die Demokratie schafft sich selbst ab, indem sie Steuergelder in Parteien gibt, die Demokratie abschaffen will.
Ja,
das ist ja auch noch mal eine andere Möglichkeit. Aber ja. Botschaft ist angekommen. Ich möchte jetzt sofort zu Stift und Zettel greifen und auch mal als Katrin da was tun. Aber
wir kommen zum Ende.
Ja.
Ich mache jetzt mal den Wrap-up. So ein harten Wrap-up. Wie kann man euch am besten unterstützen, Sophia?
Also, ich finde, wir fahren immer, oder das die große Idee von Gesichtszeigen ist immer so ein bisschen zweigleisig zu fahren. Man kann uns als Verein natürlich unterstützen, indem man bei uns Mitglied wird. Eh klar. Man kann uns aber auch einfach, ohne Mitglied zu werden, Geld spenden. Das kann man auch immer machen. Dadurch unterstützt man sozusagen die Arbeit, die wir machen. Eine unserer Kernaufgaben ist ja auch, Menschen zu aktivieren und zu motivieren, was zu tun. Und das kann natürlich jeder für sich auch, zu sagen, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt diesen Podcast gehört, irgendwie hat mich das überzeugt. Ich gründe jetzt bei mir in meiner Gemeinde, wo ich bin, eine kleine Gruppe und wir machen jetzt Demos oder sowas. Also das kann ja wirklich jeder und jede für sich auch machen. Also das unterstützt dann nicht unsere Vereinstätigkeit, aber das unterstützt die Arbeit insgesamt, die wir befürworten oder wo wir rein wollen. Dass wir sagen, jede soll sich doch auch selbst verantwortlich fühlen, dieses Land mitzugestalten, diese Gesellschaft mitzugestalten und sei es nur im ganz, ganz Kleinen. Das muss echt nichts Großes sein. Und das fände ich gut, wenn die Leute diesen Gedanken mitnehmen und sagen, ich kann bei mir was tun. Und ich kann, wie gesagt, ich kann immer auch bei Gesicht zeigen Mitglied werden. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche Mitgliederversammlung und wir haben einen neuen Finanzvorstand, der hat gesagt, wenn ich jetzt gefragt werde, was kann ich tun, gebt mir die Kohle, wir machen Gutes damit. Das ist natürlich auch wichtig, muss man dazu sagen.
Das ist gerade so schön gesagt. Ich kann bei mir auch eine kleine Gruppe gründen, wir gehen demonstrieren. Was kann Frau noch tun, um am besten aktiv zu werden?
Noch mehr?
Oder Mann, also Mann oder Frau?
Mensch. Was kann Mensch am besten tun, um noch aktiv zu werden?
Wählen gehen, wählen gehen, wählen gehen. Alle Wahlen, die jetzt anstehen, bitte, bitte nehmt euer Wahlrecht wahr. Es ist so kostbar. Es ist wirklich so kostbar. Und wir haben, ich weiß, das hören jetzt nicht immer nur Berlinerinnen und Berliner zu, aber wir haben ja in Berlin gesehen, dass es manchmal ganz, ganz wenige Stimmen sind, die ausschlaggebend sind, weil ja viele immer sagen, ach ja, meine Stimme, das zählt doch eh nicht. Nein, das stimmt nicht. Und das Krasse ist doch, das muss man sich doch immer wieder klar machen. Auch wenn ich nicht wählen gehe, wird es ja irgendeine Form von Regierung geben. Richtig. Dann habe ich sie nur nicht mitbestimmt. Ja. Dann haben halt andere bestimmt, wer regiert. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wenn ich nicht wählen gehe, ich dieses System
irgendwie verhindere.
Ne? Ja. Das tue ich ja nicht, sondern ich sag nur, ach, keine Ahnung, auf dem Sofa ist bequemer oder vielleicht, es gibt auch politische Gründe, nicht wählen zu gehen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Die sind manchmal auch gar nicht so schlecht, sozusagen diese Nichtwählerposition zu haben. Das kann ich alles verstehen, aber nicht in diesem Jahr. In diesem Jahr ist wirklich wichtig, wählen gehen, wählen gehen, wählen gehen und bitte eine der demokratischen Parteien zu wählen. Und ich sag's auch gerne nochmal dazu, die AfD ist keine demokratische Partei, um da klar zu sein.
Ja. Da sagen wir doch mal einhellig A Woman oder A Man, je nachdem, wer zuhört. Liebe Sophia, wir danken dir sehr, sehr, sehr für dieses Gespräch, das uns alle, glaube ich, euch da draußen hoffentlich auch, mir zumindest, mehr Mut gemacht hat, auch etwas tun zu können und wenn es nur im Kleinen ist. Und ja, das war wirklich toll. Vielen, vielen Dank.
Darf ich noch eine Kleinigkeit sagen, auch wenn das schon der Abbinder war? Das PS sozusagen noch. Wir haben jetzt gerade ganz frisch entwickelt, das sind so kleine, wie so Türanhänger, ne? So wie man im Hotel dieses Bitte nicht stören. Ja. Das sind so Türanhänger, die kann man bei uns bestellen. Sind jetzt ganz neu und da sind 5 easy Tipps, was man tun kann, um die Demokratie zu stützen. Der erste ist natürlich wählen gehen, aber eben auch informiert bleiben, Beiständer sein, wenn man was sieht, was ich vorhin sagte, mit der Zivilcourage, ne? Und ähnliches. Und man hinten mit dem QR-Code kommt man auf unsere Homepage, da steht noch mehr, da sind viele Infos, was man tun kann. Und diese Türanhänger, die kann man sich einfach bei uns jetzt bestellen. Und dann kann man die im Büro jedem an die Bürotür hängen oder in der Straße jedem Nachbarn mal an die Tür hängen oder ähnliches, ne? Ja, um es einfach zu machen. Kurze, knackige Sachen, was jeder machen kann.
Super, cool. Vielen Dank.
Danke.
Gerne.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Am Ende jetzt möchten wir euch nochmal bitten, etwas dran zu bleiben, denn wir haben eine Botschaft von Emily bekommen, eine Schülerin des Gymnasium Hittfels, wo wir unseren Sisterhood-Workshop gemacht hatten. Und dort wurde die No-AfD-Episode vorgespielt. Und sie hat daraufhin ein wunderbares Gedicht geschrieben. Es heißt, Katrin?
Und auch aufgenommen. Es heißt, mehr wir, mehr nicht, eine Anklage an die AfD. Und schenkt ihr einfach die folgenden 3 Minuten bitte, denn es ist wirklich unglaublich schön und es geht zu Herzen. Und es ist so stark. Danke, Emily, an dieser Stelle, dass du das mit uns geteilt hast und hoffentlich auch mit euch.
Genau, wir verabschieden uns schon mal. Bitte dranbleiben, wie gesagt.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Mehr wir, mehr nicht. Eine Anklage an die AfD. Mehr ich als du, mehr du als ich, mehr er als sie, mehr wir, mehr nicht. Mehr deutsch als spanisch, mehr europäisch als asiatisch, mehr weiß als schwarz, mehr neutral als demokratisch. Mehr du als ich, mein Wert dazu, mehr Mensch als er, mehr Mensch als du. Gleicher Körper, gleicher Geist, anderes Land, was auch immer das heißt. Bist du weniger wert als ich, weil deine Haut dunkler ist? Weil du eine andere Sprache sprichst oder weil du kein Christ bist? Weniger schön, weil dein Kleid lang und schlicht ist, nicht kariert? Weniger gesehen, weil du deine Haare verdeckst, nicht präsentierst? Hast du weniger Talent, weil du nicht studiert hast, Bist du weniger existent, weil du dich noch nicht bewiesen hast? Nein, vielleicht, vermeintlich, bekanntlich, womöglich, scheinbar, vereinbar, vertreibbar? Nein, nein und nochmals nein. Wer bin ich, das zu entscheiden? Dich zu verurteilen für dein Leben, deine Herkunft, dein Leid? Wer bin ich, zu sagen, dass deine Wertigkeit geringer ist als meine, anhand zweier Worte auf deinem Personalausweis? Wer bin ich, dich des Landes zu verweisen, dich ausreisen zu lassen, weil ich denke, dass ich am meisten weiß? Wo ist hier das Verständnis, die Solidarität, dass Mensch ist gleich Mensch, egal welche Herkunft, egal welche Identität? Ich sehe es nicht mehr. Der Funke verglimmt, weil aus der Politik niemand sein Herz in die Hand nimmt. Alternative für Deutschland, ihr habt den Anfang für ein freies und gerechtes Deutschland verpasst. Statt Akzeptanz als Lösung nehmt ihr Hass, statt mit Humanität oder Logik begründet ihr eure Pläne mit Flaggen auf dem Reisepass. Ich dachte, ihr wärt vernünftig und erwachsen, ein humaner Verein. Aber wer jemand anderem seine Menschlichkeit abspricht, kann selbst kein Mensch sein. Wohin kann und soll all dies führen? Wollt ihr den letzten Funken Hoffnung auch noch verlieren? Ich bilde mir nicht ein, es besser zu wissen, aber was ich weiß, ist, dass wir etwas tun müssen. Helft den Menschen in Gefahr, akzeptiert sie, sagt Ja zu ihnen. Stellt euch vor, es wärt ihr dort draußen. Was würdet ihr wollen, dass für euch getan wird? Mehr Mensch als er, mehr Mensch als du, mehr du als ich, mein Wert dazu. Mehr ich als du als ich, mehr er als sie, mehr wir, mehr nicht.